Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, wo ich mich jeden Freitag hinsetze mit Kolleginnen, Freundinnen, Genossinnen, Künstlerinnen, Politikerinnen, allen möglichen Gestalten aus der deutschsprachigen Politikwelt, um über die wichtigen Fragen des Tages bzw. der Woche. Heute sprechen wir. Das tun wir auf jeden Fall. Aber heute zoomen wir ein bisschen herein und schauen uns die Landespolitik in der Bundeshauptstadt Berlin an. Vor wenigen Wochen wurden massive Kürzungen angekündigt. Knapp 3 Milliarden Euro müssen im Haushalt gespart werden. Und es wird vor allem viele soziale Ausgaben betreffen und auch beliebte Projekte der ehemaligen Regierung wie das Sonntagsticket, also das kostenlose Sonntagsticket für Museen zum Beispiel, gestrichen sehen. Und insgesamt ein kleiner, aber durchaus bedeutsamer sozialer Kahlschlag für Berlin bedeuten. Dabei war die Stadt vor wenigen Jahren noch ein Leuchtturm des progressiven Regierens mit einer rot-grün-roten Regierung und einem Vizebürgermeister von der Linkspartei. Das ist seit 2,5 Jahren mittlerweile vorbei. Jetzt herrscht die CDU zusammen mit dem rechten Flügel der SPD und sie sind gerade dabei, alle Errungenschaften, egal wie klein sie auch gewesen sein mögen, der vorherigen Regierung zu streichen. Wie konnte das so schnell so weit kommen? Was sind die Mechanismen hinter den Kürzungen? Warum oder was haben diese Kürzungen auch mit der Bundesebene zu tun? Und vor allem, wie kann eine organisierte Linke dagegen ankämpfen? Und vielleicht noch wichtiger, wie kann die Linke in Zukunft für eine andere Stadtpolitik kämpfen, die nicht in wenigen Jahren sich zurückdrehen lässt, wenn die Regierung auseinanderbricht. Darüber werden wir gleich sprechen mit dem Jacobin-Autoren Fabian Nehring, der öfters für Jacobin geschrieben hat über Berliner Stadtpolitik und auch die Institution der Kommunalverwaltung. Er hat letzte Woche bei uns einen neuen Artikel über die Kürzungen veröffentlicht mit dem Titel CDU und SPD kürzen die Hauptstadt kaputt. Aber davor möchte ich euch alle nochmal herzlich eingeladen, wer heute den 6. Dezember den Podcast schon hört und sich in Berlin befindet. Ihr seid herzlich willkommen zu unserer Jacobin-Weihnachtsfeier heute Abend um 7:30 im Aquarium in Berlin-Kreuzberg, da wo wir uns immer treffen zu unseren Veranstaltungen. Wir werden Glühwein haben, wir werden Musik spielen, wir werden quatschen, diskutieren, Spaß haben und werden auch einen sogenannten Quizmas feiern. Das heißt, einen klassischen Kneipenquiz, aber mit ein bisschen Jacobin-Weihnachtsspin. Ich würde mich freuen, viele von euch heute Abend da zu sehen. Und sonst bis gleich mit Fabian. Hallo Fabian und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Dankeschön für die Einladung.
Lass uns vielleicht anfangen, ein bisschen herausgezoomt, weil bestimmt viele, aber längst nicht alle unsere Zuhörer leben in Berlin. Deshalb würde mich zuerst interessieren, wenn du auch für Außenstehende ein bisschen einordnen kannst, was es mit den Kürzungen in Berlin auf sich hat. Wie sind sie zustande gekommen und wie drastisch sind sie?
Ja, wie sind sie zustande gekommen? Also eigentlich muss man wissen, dass Berlin einen sogenannten Doppelhaushalt hat. Also man beschließt den Haushalt immer für 2 Jahre. Und der Haushalt für 2024 und 2025 wurde im Dezember 2023 beschlossen mit den Stimmen von SPD und CDU, die hier die Landesregierung stellen. Und ein paar Wochen später hieß es dann aber plötzlich, es gibt sogenannte pauschale Minderausgaben, die einzusparen sind, und zwar in einer Höhe, dass die eigentlich den gesamten Haushalt wieder in Frage gestellt haben. Also der Haushalt war der größte Haushalt, den Berlin je hatte. 2024 39 Milliarden Euro und 2025 40 Milliarden Euro. Vielleicht zum Vergleich, 2020 waren es so 31 Milliarden, glaube ich. Also schon guter Aufwuchs. Und kurz vorher gab es einen Regierungswechsel. Davor hat Rot-Grün-Rot regiert, also SPD, Grüne und die Linke. Und die haben schon einen relativ großen Haushalt vorgelegt, aber die große Koalition aus CDU und SPD hat sogar noch 800 Millionen Euro draufgepackt. Ja, und dann plötzlich, wenige Wochen nach Beschluss im Abgeordnetenhaus, hieß es, ist nicht zu halten. Es gab eine Vorgabe, sogenannte pauschale Minderausgaben aufzulösen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess. Also, stellt sich vor, man schafft es nicht immer, so Mittel auszugeben, wie es eigentlich geplant ist. Irgendwas bleibt immer übrig. Meistens ist es dann also nur ein kleineres Hin- und Herschieben von Ausgabenpositionen. Keine Ahnung, Feuerwehr verbraucht nicht so viel Sprit, wie eigentlich gedacht. Und dann muss man weniger kaufen, dann bleibt ein bisschen was übrig. Sowas in die, eine Stelle ist nicht besetzt. Deswegen fließen die Lohnkosten nicht ab. Irgendwas bleibt immer übrig. Und das kann man dann meistens so im Laufe des Jahres halt so ein bisschen einsparen. Jetzt waren aber Milliarden einzusparen. Und das bedeutete, dass man sich eigentlich direkt ab Januar wieder zusammengesetzt hat auf Ebene der Senatsverwaltung am Abgeordnetenhaus vorbei und überlegt hat, wo kürzt man jetzt, damit man das überhaupt schafft, das einzusparen. Hat man 2024 jetzt insgesamt, ich glaube, 1,74 Milliarden eingespart und für nächstes Jahr sind jetzt ganze 3 Milliarden, also 7,4% des eigentlich ursprünglich beschlossenen Haushalts eingespart worden. Das ist ein bisschen, ja, also es ist insofern witzig, weil der Haushalt auch bejubelt wurde als der große Beweis, dass die CDU auch progressive Sozialpolitik kann und dass es sozusagen kein Rückschritt ist und war auch so ein bisschen, ich glaube, diesen Haushalt in dieser Höhe zu beschließen, das war auch so ein bisschen der Versuch, Konflikte innerhalb der Koalition dadurch zu lösen, indem man sie mit Geld zuschüttet. Nur hat man das halt nicht realisieren können und deswegen war das nach 4 Wochen alles wieder Makulatur.
Und was werden die härtesten Kürzungen sein? Also welche Bereiche werden am stärksten betroffen? Man liest, dass jetzt dieses freien Eintritt zu Museen sonntags abgeschafft wird, was natürlich auch schade ist. Aber man kann sich auch noch härtere Kürzungen vornehmen. Was sind vielleicht ein paar der drastischeren Maßnahmen, die man wissen sollte?
Ja, das also, wenn man 3 Milliarden Euro einspart, dann kann man sich vorstellen, es ist einfach sehr, sehr viel. Und es ist sehr, sehr schwer, einen Überblick drüber zu behalten, was da jetzt überall eingespart worden ist. Man könnte jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, das 29-Euro-Ticket, also sozusagen das berlinweite Ticket für den AB-Bereich, regulär, also übers Abo, regulär kostete das vor Corona, glaube ich, so über 80 Euro im Abo. Das wird jetzt komplett gestrichen. Und das soll ungefähr 300 Millionen Euro beispielsweise einsparen. Das ist so eine größere Summe. Die BVG sollte Elektrobusse finanziert bekommen. 95 Millionen Euro, die da eingespart worden sind. Investitionen in öffentlichen Personennahverkehr, 50 Millionen Euro. S-Bahnverkehr, 50 Millionen Euro. Dann sollten auch mal Wasserwege umgebaut werden, also eine Schleuse in Neukölln und ein bisschen Uferbefestigung ist auch schon wieder 1 Million Euro, die da so wegfällt. 2 Millionen Euro für Lichtsignalanlagen, die wegfallen. So kann man jetzt irgendwie ewig weitermachen. Insgesamt kann man sagen, dass vor allen Dingen Investitionen eingespart werden sind. Allein im Verkehrsbereich ca. 680 Millionen Euro. Aber auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel gab es ja jetzt so eine öffentliche Debatte um den Ludwig-Jahn-Sportpark. Jetzt bin ich kein Ludwig-Jahn-Fan, aber so ein Sportplatz ist natürlich wichtig. Der ist, wenn ich das richtig beobachtet habe, jetzt abgerissen worden. Und die 20 Millionen, die irgendwie dafür vorgesehen waren, jetzt wieder zu bauen im nächsten Jahr, als einen ersten Bauabschnitt, die sind jetzt halt gekürzt worden. Das heißt, genau, also der ist jetzt weg sozusagen. Dann sollte das Herzzentrum der Charité neu gebaut werden für 54 Millionen Euro. Fällt jetzt erstmal auch weg, so eine Sachen. Und ganz, ganz viel, und zwar eine ganze Milliarde, sind dadurch in Anführungszeichen eingespart worden, dass jetzt landeseigene Betriebe keine Zuschüsse erhalten, sondern das irgendwie mit Krediten regeln müssen. Also da mal ein Beispiel zu nennen, die Vivantes, also die Krankenhausgesellschaft, die dem Land Berlin gehört, sollte Ausgleich von Jahresfehlbeträgen, so heißt es, dann in dem Haushaltsplan von 154 Millionen Euro erhalten. Das ist jetzt gestrichen. Aber auch Berliner Bäderbetriebe bekommen jetzt 4 Millionen Euro weniger. Also sollten auch Ausgleichszahlungen für Kosten erhalten und 10 Millionen Investitionen. Jetzt gibt es nur noch 8 Millionen Investitionen, immerhin. Genau, und so setzt sich das dann eben zusammen. Und ganz, ganz viel sind, ja, also man findet eigentlich in jeder Senatsverwaltung findet man so ein so eine Kürzung, die heißt dann irgendwie soziale Zuschüsse oder Zuschüsse an soziale Projekte oder soziale Institutionen oder so. Und das allein geht schon in die Millionenhöhe. Und das sind halt eben diese ganzen Projekte, die von sozialen Trägern umgesetzt werden. Also faktisch ist es Outsourcing, also dass man sozusagen staatliche Aufgaben an Externe outsourced. Und also das allein geht schon in die Millionen. Was ich noch erwähnenswert finde, ist, ganz, ganz viel Forschung ist gestrichen worden, auch Unterstützung für Wissenschaftlerinnen, irgendwie Karrierezuschüsse an Schulen ist gespart worden, Jugendfreizeiteinrichtungen sollen weniger Geld bekommen, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und ja, es ist ganz, ganz viel auch im Kulturbereich. Also der freie, ich glaube, das sind ca. 2 Millionen, die das gekostet hat, also jetzt gar nicht so viel, eigentlich Peanuts, aber das ist auf jeden Fall weg und das ist natürlich insofern schade, wenn man sich jetzt entscheiden muss, nehme ich Geld in die Hand für einen Museumsbesuch oder für einen Kinobesuch und insbesondere für arme Menschen ist es oder für arme Familien auch gerade ist es natürlich dann eine Entscheidung, die musste man vorher nicht treffen, aber ja, also ganz allgemein Zuschüsse an Museen.
Und wie?
Es kommt viel zusammen. Ein was möchte ich noch sagen, und zwar gab es einen Topf 125 Millionen Euro Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds, also Wohnungsneubauförderung. Und da steht jetzt in dieser Tabelle, in der festgelegt worden ist, dass die Umstellung auf Darlehensförderung auf kreditfinanzierte finanzielle Transaktionen erfolgen soll. Und das würde ich so interpretieren, dass die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen jetzt sozusagen diese statt sozusagen Zuschüsse im Land zu bekommen, Kredite dafür aufnehmen sollen. Und das bedeutet, dass sie letztendlich diese Kredite aus dem laufenden Geschäft refinanzieren müssen. Und für mich ist das ein klares Signal dafür, dass die Mieten auch in den landeseigenen Wohnungsbauunternehmen wieder steigen werden. Das hat ja Schwarz-Rot eh schon beschlossen, dass sie irgendwie bis 2,7% insgesamt, und das heißt teilweise bis zu 9% für eine einzelne Wohnung, ab 2025 steigen sollen. Das hat man begründet, vor allen Dingen mit dem Wohnungsneubau, der jetzt notwendig ist. Und diese Notwendigkeit, sozusagen die Mieten zu erhöhen, um Neubau zu finanzieren, wird sich jetzt natürlich nochmal steigern. Und Teil der Wahrheit ist auch, dass statt Deutsche Wohnen und Co. Enteignen umzusetzen, diese Koalition eben, oder auch schon die vorhergehende, Vonovia und beziehungsweise Deutsche Wohnen Bestände aufgekauft hat zu den überteuerten Marktpreisen. Und das natürlich jetzt auch über Kredite realisieren musste und jetzt wieder abstottert. Und letztendlich zahlen das die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt. Nicht nur die der landeseigenen, weil wenn man den Einfluss, den man hat auf den Mietspiegel durch die landeseigenen nicht nutzt, dann haben auch die privaten Immobilienkonzerne wieder die Möglichkeit, den Mietspiegel nach oben hin auszureizen. Und das wird auf jeden Fall passieren.
Klingt ein bisschen so, als würde Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot, meine ich, jetzt die kleinen Verbesserungen und Reformchen, die von Rot-Grün-Rot umgesetzt wurden, durch Kürzungen zurückdrehen. Und da würde mich, also angelehnt an die Frage oder an die Aussage, würde mich interessieren, welche Spielräume hatte die Landesregierung zumindest theoretisch gehabt, um die Lücken im Haushalt anders zu füllen als kürzen? Hätte es da die Möglichkeit gegeben, einfach Steuern zu erhöhen, auf andere Etats zurückzugreifen? Also inwiefern ist diese Sparkurs vorgegeben und inwiefern ist er politisch gewollt?
Also vielleicht muss man dazu nochmal was sagen, wie das Land Berlin sich eigentlich finanziert. Und einerseits natürlich durch Anteile an so Bundessteuern, die auch auf Bundesebene festgelegt werden. Also ich sage jetzt mal Lohnsteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und so Einfuhrumsatzsteuern oder sowas. Und dann gibt es auch noch Landessteuer. Das sind teilweise auch Steuern, die auf Bundesebene festgelegt werden. Also zum Beispiel die Vermögensteuer, die es nicht gibt, also die sozusagen seit Ewigkeiten ausgesetzt ist. Oder auch die Erbschaftssteuer wird auch auf Bundesebene festgelegt. Dann gibt es noch so Grunderwerbsteuer, Rennwert, Lotteriesteuer, sowas. Und dann gibt es noch Gemeindesteuern, da kann man, also Landessteuer und Gemeindesteuer, das ist in Berlin dasselbe. Also es gibt hier sozusagen keine Kommunen, sondern das Land Berlin ist eine große Kommune und die Bezirke sind eigentlich nur Abteilungen der Hauptverwaltung, die sozusagen sich nochmal ein bisschen selbst verwalten. Aber eigentlich, genau, gibt es sowas wie eine kommunale Ebene in Berlin nicht so richtig, also jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie eigene Steuern erheben können oder so. Und so Grundsteuer, Gewerbesteuer, sowas sind halt Sachen, die kann man schon auch dann selber als Kommune steuern. Ist natürlich auch schwierig bei so einer vollen Stadt. Dann wandern die Betriebe einfach nach Brandenburg ab. Und dann gibt es noch so eine Sachen wie Zweitwohnsteuer, Übernachtungssteuer und Vergnügungssteuer. Die sind jetzt auch ein bisschen angehoben worden, sodass insgesamt 64 Millionen Euro reinkommen sollen. Aber eigentlich würde ich sagen, der Spielraum ist nicht so richtig da, um jetzt da großartig was zu machen, zumal ja auch die Länder unter die Schuldenbremse fallen und deswegen einen Haushalt vorlegen sollen, der in normalen Zeiten, und diese Zeiten gelten jetzt als die normalen Zeiten, bei Null rauskommt. Also richtig viel anders hätte auch jede andere Regierungskoalition das nicht machen können. Man hätte jetzt natürlich im Einzelfall irgendwie eine klügere Entscheidung treffen können und vielleicht irgendwas anderes streichen können oder so. Also was jetzt in den Medien viel diskutiert wurde, waren Parkgebührordnungen oder dass es so Freundschaftsspiele mit der NFL geben soll in Berlin. Das ist American Football irgendwie so. Also klar, irgendwie Unsinn. Aber
hat die Stadt nicht sogar 12 Millionen Euro für die Bewerbung von solchen NFL-Spielen zur Seite gestellt?
Kann man, genau. Also das sind so die Sachen, die dann so öffentlich diskutiert werden. Aber wenn man mal ehrlich ist, sind das Peanuts. Und ja, da versucht man sozusagen. Genau,
12 Millionen Euro kannst du als eine Großstadt reißen, wenig umsetzen. Ja, ja.
Genau. Also das sind eigentlich Peanuts. Und das kann man jetzt irgendwie so moralisch irgendwie, jetzt muss hier die Kita schließen oder diese Jugendfreizeiteinrichtung, weil da jetzt ein NFL-Spiel kommt oder so. Aber das macht Kraut eigentlich nicht fett. Also das, was jetzt hier so als die Sachen gehandelt werden, mit denen man hier groß was hätten umsteuern können, damit spart man keine 3 Milliarden ein. Und
wieso fallen die Kürzungen jetzt? Wieso konnte Rot-Grün-Rot sich quasi daraus halten über mehrere Jahre?
Na, die Steuern flossen. Also Berlin hat irgendwie 7 Jahre lang auch Schulden abgezahlt und man hatte einfach andere Möglichkeiten. Dann kam Corona. Corona hat nochmal so ein wirtschaftlichen Bruch reingebracht und letztendlich wird immer mehr deutlich, dass irgendwie dieses Entwicklungsmodell der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr up to date ist, dass man irgendwie Milliarden an Investitionen verschlafen hat und dass ein Weltmarkt, der in so eine Blockkonfrontation gerät, wo sozusagen das Erfolgsmodell der Bundesrepublik, Freihandel und so weiter und so fort in Frage gestellt wird, jetzt eben auch den Wohlstand in Frage stellen und gleichzeitig will halt niemand die Investitionen, die nötig wären für den Umbau, in die Hand nehmen. Also wenn wir jetzt mal auf die Bundesebene gucken, also man hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, also das Geld ist ja eigentlich da, es haben halt nur die Falschen, nämlich nicht die öffentliche hat und die lohnarbeitende Klasse, sondern eben das Kapital. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber groß reden, aber sozusagen dieses zu hoffen, dass durch Wirtschaftswachstum einfach mehr zu verteilen ist, ohne dass man irgendwie denen was wegnimmt, das geht halt nicht auf. Und jetzt kommt noch dazu, dass man ja unbedingt Aufrüstung finanzieren will mit 100 Milliarden Euro. Also darüber ist ja letztendlich die Ampel zerbrochen. Ja, also da geht es ja um die Frage, wie können wir es uns leisten, Aufrüstung zu finanzieren? Und die SPD sagt dann aber bitte nicht so viel Kürzung beim Sozialen und die FDP sagt aber doch ganz bestimmt und dann auch noch ganz, ganz viel Wirtschaftsförderung und die Möglichkeit, Investitionen abzuschreiben, was auch gleichzeitig wieder bedeutet, die Länder und die Kommunen haben geringere Steuereinnahmen. Und die Grünen sagen, weiß ich nicht, so vor der Wahl kann ich mich jetzt nicht so richtig entscheiden, aber auf jeden Fall möchte ich Investitionen ganz, ganz doll fördern, mit Geld, das auch irgendwo herkommen muss. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass den Grünen jetzt die Interessen der lohnarbeitenden Klasse nicht sonderlich stark am Herzen liegen. Also insofern, und das schlägt natürlich auch auf die Bundesländer durch und auf die Kommunen, gerade wenn man eben mit dem klassischen neoliberalen Modell Wachstumsförderung auch nur durch Abschreibung und Ähnliches realisieren möchte, was natürlich dazu führt, dass die Steuerbasis schrumpft für Kommunen und Länder. Die haben dann weniger zu verteilen.
Das heißt, also die Steuerbasis schrumpft für Kommunen, weil sie von der Bundesebene vorgegeben wird, beziehungsweise auf Bundesebene wird das Geld woanders hingeparkt.
Ja, ich muss dazu sagen, dass die Steuern nominell total stark steigen. Also auch die Steuereinnahmen von Berlin sind in den letzten Jahren nominell sehr, sehr stark gestiegen. Aber die Ausgaben steigen eben auch. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja.
Genau, also die Ausgaben steigen eben auch.
Aber wo steigen dann die Ausgaben in Berlin so dolle?
Na, erstmal Inflation allgemein. Also das erstens auch Löhne, die das Land Berlin zu zahlen hat. Auch Löhne an die sozialen Träger. Da gab es ja auch jetzt lange die Möglichkeit, dass man sich da die Zahlungen angleichen lassen kann an das TVL, was in Berlin gezahlt wird, sowohl auf Bezirksebene als auch auf Landesebene. Dann Corona, da sind ganz, ganz viele Wirtschaftshilfen auch geflossen. Also da sind schon 5-6 Milliarden auf den Haushalt draufgekommen in dem Zeitraum an Kosten. Und der Ukraine-Krieg kostet auch sehr, sehr viel Geld, nämlich Unterbringung von Geflüchteten, aber eben auch die entsprechenden Leistungen, die da bezogen werden und so. Also das sind, genau, also allein Tegel kostet 100 Millionen Euros. Da ja, kommt was zusammen letztendlich.
Klar, ja. Du hattest letztes Jahr schon für Jacobin geschrieben über das sogenannte neue Steuerungsmodell, das in der Berliner Landesverwaltung, aber auch in vielen Berliner Kommunen Einzug findet, sozusagen. Also da kannst du vielleicht auch gleich mehr erzählen, aber wie quasi eine Austeritätslogik in die Logik der Verwaltung eingebaut wird. Kannst du vielleicht ein bisschen über die Verbindung zwischen diesem Steuerungsmodell und auch den jetzigen Kürzungen sprechen, beziehungsweise gibt es einen Zusammenhang? Wie wird eigentlich die kommunale, die Kommunalebene in Deutschland oder zumindest in Berlin so umgebaut?
Ja, also das neue Steuerungsmodell ist so eine Diskussion, die in den 80er Jahren aufkam und die ist in Berlin, dadurch, dass Berlin so ein Sonderfall ist, auch auf eine sehr spezielle Art und Weise umgesetzt worden. Aber die Grundidee ist eben, Mechanismen aus der Privatwirtschaft in die Verwaltung einzubauen. Und das hat zu radikalen Kürzungen geführt und auch dazu, dass irgendwie über 3000 landeseigene Immobilien zum Beispiel zu Ramschpreisen dann an Private verschrumpft worden sind, was übrigens auch der Grund dafür ist, warum die Unterbringung von Geflüchteten jetzt so teuer ist, weil man hat gar keine eigenen Immobilien mehr. Man muss sozusagen für teuer Geld irgendwie was sich suchen und hat die Steuerungsmöglichkeit, die man mit landeseigenen Flächen hätte, hat man gar nicht, dass man eben sagen kann, kein Problem, wir haben da die Fläche und wir haben auch noch Fläche, um daneben eine Schule und eine Kita zu bauen. Das ist jetzt eben alles nicht mehr der Fall und jetzt muss man sich teurere Lösungen suchen. Aber ein Beispiel von, ist zum Beispiel, dass man so eine Immobilien dann danach misst, was könnte man damit erwirtschaften? Und erwirtschaftet man das gerade als öffentliche Hand? Wenn nein, dann muss man es verkaufen. Und so sind sehr, sehr viele Immobilien des Landes Berlins eben dann zwangsweise verkauft worden, weil wenn man sie hätte halten wollen, dann hätte man als Bezirk zum Beispiel draufgezahlt, kann man sich aber gar nicht leisten, weil man muss eh sparen. Also gerade nach dem Berliner Bankenskandal in den 2000er Jahren war der Spardruck ja immens hoch und da war eben kaum die Möglichkeit, dass man da sich es leistet, sowas noch zu behalten. Und noch dazu gibt es so eine Logik der künstlichen Konkurrenz, die gibt es auf Senatsebene nicht, weil die nichts haben, womit sie sich vergleichen können. Aber beim Bezirk, man hat 12 Berliner Bezirken und alle von denen stellen zum Beispiel Personalausweise aus oder haben Jugendfreizeiteinrichtungen oder Schulen. Und dann wird zum Beispiel, werden dann Produkte definiert, zum Beispiel ein Produkt ist ein Schüler, der in die Schule geht. Und dann wird bezirksweit verglichen, was kostet es diesem Bezirk, diesen Schulplatz bereitzustellen. Dann wird der Medianwert daraus, wird dann sozusagen ausgezahlt, wird dann abgeglichen mit der Bevölkerungsstatistik, wie viele Schülerinnen und Schüler werden kommen. Und wenn du teurer bist, dann kriegst du trotzdem nur den Medianwert. Das heißt, du hast sozusagen Minus gemacht. Und wenn du billiger bist, kriegst du über den Medianwert und hast Plus gemacht. Gleichzeitig führt es aber in so einer Spiralbewegung dazu, dass ein ständiger Kostendruck entsteht und auf diese Art und Weise werden die Kosten insgesamt nach unten gedrängt und führen dazu, dass man eben guckt, wie man kann es billiger bereitstellen. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass man in Bezirksverwaltungen immer deutlich weniger verdient als in den Senatsverwaltungen, weil die Lohnkosten der Mitarbeitenden zählen damit rein. Ist es billiger, das selbst zu machen oder einen sozialen Träger zu beauftragen beispielsweise, der es vielleicht noch billiger macht? Auf diese Art und Weise kann man da auch Löhne drücken. Und deswegen ist eben auch ganz, ganz viel outgesourced worden. Und gleichzeitig ist diese Finanzierung, zum Beispiel bei Zuwendungen und sowas, auch die Grundlage dafür, dass man überhaupt kürzen kann. Hätte man die Leute in der Verwaltung angestellt, dann hätten sie nach TVL, wären sie halt kaum zu kündigen, hätten halt sozusagen einen stabilen Tarifvertrag. Wenn man einen sozialen Träger finanziert, dann kann man eben von Jahr zu Jahr entscheiden, läuft das Projekt weiter, läuft das Projekt nicht weiter, gebe ich es jemand anders, der irgendwie billiger ist. Das ist super ineffizient, weil jedes Mal, wenn man so ein Projekt streicht und ein neues hinpackt, müssen sie sich komplett neu einarbeiten, müssen neue Netzwerke schließen, müssen sich bekannt machen mit ihrem Angebot. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man jetzt zum Beispiel an Zuwendungen denkt, also das Land Berlin ersetzt einfach nur die Kosten dafür, dass die Dienstleistung erbracht wird, dann sitzt auf der Seite der Verwaltung jemand, der dann sozusagen buchhalterisch durchrechnet. Und dann sitzt beim Träger noch jemand. Und in aller Regel füttert man bei diesen sozialen Trägern dann auch noch ein mittleres Management, wenn es so ein größerer Träger ist, aber mindestens eine Geschäftsführung, selbst bei kleineren Trägern mit durch. Die kosten ja alle extra. Mhm. Und also das ist auch ineffizient. Also ich wette, wenn irgendjemand sich mal die Mühe machen würde, das durchzurechnen, würde man sogar sehen, dass es teurer ist, als wenn die Verwaltung das selbst macht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hat aber nach meinem Kenntnisstand noch niemand gemacht, das mal durchzurechnen. Man müsste sich auch eingestehen, dass es eigentlich eine ideologische Debatte war damals. Der Private kann es besser und der Staat eben nicht.
Und wenn aber so eine Profitlogik, aber so eine Sparlogik, meine ich, so tief mittlerweile in den Strukturen der kommunalen Verwaltung eingebaut ist oder eingenistet ist, welche Spielräume bleiben dann auch wirklich für eine linke oder progressive Stadtpolitik? Erstens, wie du bereits geschildert hast, hängt sehr viel von der Bundes- und Landesebene ab, was sowieso viele Möglichkeiten rausschneidet. Wenn wir jetzt dazu noch quasi eine eingebaute Sparlogik haben, was bringt es dann für Linke oder Sozialisten, an einer kommunalen Regierung beteiligt zu sein?
Ja, ich würde argumentieren, nicht so viel. Also insofern, dass man ja gezwungen ist, diese Logik auch zu exekutieren. Ne? Also gerade in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, das heißt, wir haben schrumpfende Möglichkeiten, müssen sparen, das Land Berlin muss sparen und das müsste auch eine rot-grün-rote Regierung, dann kann man eigentlich nur noch anbieten, dass man das Schlimmste verhindert. So. Also man kann sozusagen den Mangel verwalten und im schlimmsten Fall müsste man dann, so wie es unter Rot-Rot, also der PDS und linken Beteiligung mit der SPD der Fall war zwischen 2002 und 2011, diese Logik sogar extra noch sozusagen implementieren und umsetzen. Die haben ja die landeseigenen Verkauf, die landeseigenen Wohnungsunternehmen, wodurch Vonovia und Deutsche Wohnen und so überhaupt erst so den Fuß in die Tür bekommen haben und Heimstaden und wie sie alle heißen. Haben die Wasserbetriebe verkauft und so. Alles Sachen, die jetzt teilweise teuer rekommunalisiert wurden wieder. In so Sparsituationen bringt es überhaupt nichts, sich irgendwie in der Regierung zu beteiligen. Und auch wenn man in einer konjunkturellen guten Situation sich in der Regierung beteiligt, dann kann man eigentlich in einem Bündnis, und das alles andere ist ja unrealistisch, mit zwei neoliberalen Parteien, also der SPD und den Grünen, an diese Logik, die in die Verwaltungsmechanik mit eingebaut ist, gar nicht ran. Also man könnte das gar nicht umbauen zu einem bedarfsorientierten Art und Weise, staatliche Dienstleistungen bereitzustellen, sondern man könnte bestenfalls in einzelnen Themen halt irgendwie Geld drauf schütten und dann kann man eben ein bisschen linkeres Projekt fördern oder halt linke Themen so auf diese Art und Weise bespielen, zum Beispiel einen Museumssonntag einführen für 2 Millionen Euro und dann ist der Haushalt nicht mehr da, der einen das finanziert, dann wird er eben wieder gestrichen. So, also sowas, so eine kurzfristigen Geschenke sozusagen, die nicht abgesichert sind durch eine institutionalisierte Verankerung, können eben durch eine reaktionäre Regierung sofort wieder weggestrichen werden. Ein Ziel einer linken Regierung sollte es aber schon sein, irgendwie die Verhältnisse so zu verändern, dass sie die Perspektive hin zu einer sozialistischen Wirtschaftsweise beispielsweise, ne, also Vergesellschaftung, Deutsche Wohnen und Co. enteignen umsetzen, so in die Richtung. Das ist natürlich auch völlig klar, dass mit den Möglichkeiten in einer Koalition mit den Grünen und der SPD das überhaupt nicht möglich ist. Das wussten ja auch eigentlich alle. Und war meiner Meinung nach ein Riesenfehler, 2021 in die Regierung zu gehen. Und sowas sollte sich nicht wiederholen. Was man stattdessen machen sollte, ist, man muss eigentlich Fundamentalopposition sein und tatsächlich langfristig daran arbeiten, dass sich die Kräfteverhältnisse so wandeln, und zwar nicht im Sinne von, wählt uns mal, wir kümmern uns drum, sondern wirklich ein Bündnis von Bewegung und Partei, sozusagen parlamentarisch wie außerparlamentarisch, Hand in Hand, dass sich die Kräfteverhältnisse so ändern, dass man wirklich was prinzipiell in Frage stellen kann und nicht immer nur so einen einzelnen Punkt so ein bisschen die Schraube anzieht.
Ich meine, da würdest du natürlich von mir wenig Widerspruch bekommen, vor allem auch mit Blick auf die Regierungsbeteiligung 21, da war ich auch damals sehr skeptisch, genau wegen der Frage von Deutsche Wohnen enteignen, wenn man sich erstmal an der Spitze einer solchen sozialen Bewegung stellt, was die Partei, finde ich, auch ziemlich erfolgreich getan hat und das habe ich auch begrüßt, dann aber direkt an eine Regierung geht, die diese Bewegung mehr oder weniger verrät, Genau, verliert man natürlich an Glaubwürdigkeit. Ich glaube auch, dass die wirklich schlimmen Umfragewerten für die Linke gerade in Berlin, so um die 5 oder 6%, auch ein Stück weit damit was zu tun haben. Trotzdem wäre meine Frage, ich meine, es ist immer nur eine Minderheit der Bevölkerung. Ich meine, schauen wir Deutsche Wohnen eigenen an. Durchaus, ohne Frage, eine erfolgreiche soziale Bewegung oder Kampagne zumindest. Aber im Kern waren da vielleicht 2.000, 3.000 Leute aktiv. Ja, das war ein harter Kern von gut motivierten, disziplinierten Aktivisten. Aber die Vorstellung, die, finde ich, die Kampagne sich also zum Teil selbst geschürt hat, dass es sich da um eine Massenbewegung handelt, hat sich dann einfach nicht realisiert und hat sich dann spätestens daran gezeigt, als die Bewegung oder das Volksabstimmen verraten wurde von der Landesregierung, dass es eben keine Massenbewegung gab, die ihre Durchsetzung hätte erkämpfen können. Also wir bewegen uns einfach in Zeiten von Automatisierung, Demobilisierung, wo nur eine Minderheit, eine relativ kleine Minderheit der Stadtbevölkerung gerade für solche politische Kämpfe ansprechbar ist, wo man auch ketzerisch argumentieren könnte, das Versprechen, irgendwann bauen wir eine Massenbewegung auf mit einer Mehrheit, die das alles umkippen kann, wirkt jetzt auch ein bisschen hohl gegenüber vielen Menschen. Gibt es irgendwas dazwischen, was man sagen könnte für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Das sind Projekte oder Kampagnen oder Forderungen, wo eine politische Linke in Berlin und auch in anderen deutschen Großstädten ansetzen müsste, um zumindest an manchen Punkten Kräfteverhältnisse zu verschieben. Weil gerade erleben wir meines Erachtens oder meiner Wahrnehmung nach in Berlin ein ziemlicher Rechtsruck. Vielleicht nicht in der Kulturpolitik, jetzt nicht im Sinne von 30% wählen AfD und wollen Migranten schlagen. Das wäre natürlich in einer Stadt wie Berlin ziemlich undenkbar. Aber zumindest in der Finanzpolitik und in der Austeritätslogik siegen gerade die Rechten und die Zentristen, ist meine Wahrnehmung.
Ja, also die Zentristen werden ja immer mehr zu Rechten, wenn man sich die Positionswandel anguckt. Also das, was die Ampel jetzt beschlossen hat, das waren ja 1a die Forderungen, die die AfD in ihrer Gründungsphase hatte. Also insofern, nicht nur in Berlin erleben wir einen gesellschaftlichen Rechtsruck, sondern deutschlandweit. Und wir sind da eigentlich in Berlin noch in der relativ komfortablen Situation im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und das liegt natürlich an offengestanden jahrzehntelangen Versagen der politischen Linken. Ein Aspekt dieses Versagens ist eben der Versuch, mitzuspielen, sozusagen bei der Verwaltung der Zustände und eben nicht darauf zu orientieren, sozusagen Stück für Stück, Brick für Brick eine Massenbewegung aufzubauen. Ne? Also, und das bringt natürlich nichts, wenn das irgendwie kleine Stadtteilgruppen das irgendwie machen, sondern man braucht da gleichzeitig auch irgendwie sowas wie eine nationale Plattform, wo Leute auch irgendwie merken, das macht irgendwie Sinn. Und vergleichsweise ist Deutsche Wohnen könnte eigenen, also ein Riesenerfolgsprojekt, weil sie das erste Mal etwas geschafft haben, was annähernd an eine Massenbewegung rankommt. Ja? Insofern kann man da nur von lernen und insofern ist natürlich umso schlimmer, dass da der Deal mit der Expertinnenkommission so getroffen worden ist. Faktisch redet ja heute ja keiner mehr über Deutsche Wohnen enteignen. Ich
Ja,
hoffe sehr,
komplett
dass
vergessen.
genau, also es wird einen Gesetzesvolksentscheid geben, soweit ich weiß, und ich hoffe, dass es auch einigermaßen anlaufen wird. Aber klar, die Ausgangsbedingungen sind deutlich schlechter, als wie sie 21 waren. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Die prinzipielle Tendenz der Linken, jetzt sozusagen sehr, sehr stark auf Verankerung vor Ort zu gehen, wirklich wieder zu versuchen, und das ist es ja letztlich, was mit diesen Haustürgesprächen gemacht wird, wieder eine Klassenverankerung vor Ort zu erreichen, halte ich absolut für den richtigen Weg. Wir dürfen das jetzt aber nicht irgendwie dazu kommen lassen, dass wir jetzt irgendwie die 3, 4% mehr bekommen, dass wir wieder über die 5%-Hürde springen und dann wieder bereitstehen für Rot, Grün, Rot oder so, sondern das muss dann weitergehen. Also es muss sozusagen eine glaubwürdige Oppositionsarbeit, langfristige Strategie geben. Man muss dem widerstehen, kurzfristige kleine Erfolge erzielen zu können, indem man hier ein Projekt da mehr oder einen museumsfreien Sonntag oder so, man muss sich daran besinnen, dass man auch aus der Opposition heraus Reformvorhaben durchdrücken kann. Also der Sozialstaat ist nicht von linken Regierungen in der Bundesrepublik ausgebaut worden, es waren rechte Regierungen, die Angst hatten davor sozusagen, dass die Wählerwanderung nach links geht. Das letzte Beispiel dafür ist, glaube ich, auch ein Erfolg der Linken, der Mindestlohn. Der Mindestlohn ist nicht eingeführt worden, weil er sich so breiter Beliebtheit bei allen Parteien erfreut hat, sondern weil es da diese kleine, nervige Splitterpartei von links gab, die sich da irgendwie gefunden hat 2007 aus so Bruchstücken von allem, was an Linken noch so übrig war, die das irgendwie penetrant gespielt hat. Und am Ende des Tages haben wir jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn genau deswegen. Und das sollte uns, glaube ich, als Vorbild dienen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der Sozialabbau vor allen Dingen von angeblich linken Regierungen durchgeführt worden ist. Das fängt bei Rot-Rot in Berlin an, aber wir können natürlich auch jetzt mal Schröder und die Agenda 2010. Wenn dann sozusagen die parlamentarische Linke ausfällt als eine Opposition und als Organisator des Widerstands gegen solche Kürzungspolitik, sondern das sogar noch selber umsetzt, ja, wie sollen da vernünftig Widerstand gegen organisiert werden? Also insofern ist Oppositionspolitik und zwar mit langem Atem angesagt und eben nicht kurzfristiges oder auch nur mittelfristiges Denken. Und das gibt es ja in der Linken ganz, ganz viel, dass sie ja auch wieder überlegen, dass jetzt gerade wäre wieder die genau der richtige Moment, um darüber nachzudenken, in die Regierung zu gehen. Oder Lederer und Co. hier in Berlin haben ja immer auch die Linke als Regierung im Wartestand gesehen. Das wäre natürlich nur schädlich, gerade in so einer gesellschaftlichen Situation, gerade in so einer wirtschaftlichen und ökonomischen Situation, wo die Rahmenbedingungen für die eigenen Möglichkeiten gar nicht in der eigenen Hand liegen. Und damit die Rahmenbedingungen für die eigenen Möglichkeiten wieder in der eigenen Hand liegen, braucht es tatsächlich eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse, die ein bisschen größer ist als nur Verschiebung an der Wahlurne. Sondern brauchen wir tatsächlich gesellschaftliche Bewegungen und eine Hegemonie einfach von linken Ideen und nicht nur kurzfristige Wahlergebnisse.
Vielleicht noch mit Blick auf Berlin. Ich meine, Berlin ist nicht Deutschland natürlich, ist aber Deutschlands einzige richtige Großstadt. Und auch vor allem für die politische Linke ein bisschen der Trendsetter. Deutsche Wohnen haben wir schon erwähnt. War auch, dass die Linkspartei lange in der Regierung war, lange auch zweistellige Ergebnisse einfahren konnte. Wir haben jetzt sowohl in der Partei oder vor allem, sagen wir, in der Bundespartei einen Umbruchsprozess mit einer neuen Parteiführung. Aber wir haben auch im Berliner Landesverband den Austritt von einer Reihe von sehr prominenten Leuten. Lederer hast du schon erwähnt, aber auch andere um ihn herum, die immer für die Regierungslinie in der Partei sozusagen gestanden sind. Die sind jetzt, nicht alle, aber ein Großteil davon sind jetzt weggebrochen, sind nicht mehr in der Partei. Wie schätzt du, wie ich vorhin erwähnte, liegt die Partei gerade auch in Berlin in einem ziemlich krassen Umfragetief. Wie würdest du gerade die Situation in der Partei und insgesamt in der gesellschaftlichen, politischen Linken in Berlin ein bisschen einschätzen? Wo siehst du Potenziale für eine mögliche Wiederbelebung oder Comeback? Oder blicken wir erstmal auf düstere Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün oder sogar schwarz-blaue Jahre in der Berliner Landespolitik?
Also wenn wir die Aufforderung, Oppositionsarbeit zu leisten, ernst nehmen, ja, na klar, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es Regierungen ohne Beteiligung der Linken geben wird. Und das finde ich auch gut so. Dass das im Einzelfall auch Härten bedeutet für die eine oder andere Gruppe, ist richtig. Aber für eine langfristige Orientierung muss man eben auch die Stärke sammeln und kann sich nicht selbst sabotieren, indem man dann gleich wieder mit den Wölfen heult. Vielleicht dann erstmal zu Berlin. Also erstmal sehe ich auch noch viele Beharrungskräfte auch in der Landespartei. Also Lederer und Co. sind ja nicht so richtig ausgetreten. Sie sind zwar aus der Partei ausgetreten, aber sie haben natürlich ihre Mandate nicht zurückgegeben. Und das bedeutet, dass sie immer noch Abgeordnete sind. Und ich sehe auch gerade in der Abgeordnetenhausfraktion keine Mehrheit dafür, dass sie ausgeschlossen werden. Die Landespartei fordert natürlich, dass sie ihre Mandate zurückgibt und dem kann ich mich nur anschließen. Also wer auf linken Listen gewählt ist, der soll den Platz freimachen, damit andere Kandidaten auch die Chance haben, nachzurücken und linke Politik für diese Stadt zu machen. Also die sind so ein bisschen im Wartestand. Die werden natürlich in ihrer Position im Abgeordnetenhaus auch versuchen, ihre strategische Orientierung weiter durchzusetzen. Und ihre strategische Orientierung ist, wir müssen in die Regierungsbeteiligung, dann können wir hier Projekt XY weiter fördern und genau, so wie sie eben auch, das sind ja auch maßgeblich irgendwie die Kräfte, die auch Rot-Rot mitgetragen haben und das ist auch ein Riesenfehler gehabt, von der sich die Partei weder in Wahlergebnissen, aber auch sozusagen, was ihren Ruf angeht, auch bei anderen linken Gruppierungen noch nicht erholt hat wieder. Gleichzeitig würde ich schon so einschätzen, dass insbesondere in Berlin der linke Flügel innerhalb der Linken sehr, sehr viel stärker geworden ist, also insbesondere auch in der Basis und stärker noch als vor einigen Jahren. Und es gibt da auch bei vielen Genossen die Tendenz, das bisherige Handeln da ganz grundsätzlich zu hinterfragen. Und wie nachhaltig das ist, hängt auch ein bisschen davon ab, ob wir viele neue Genossen aus der außerparlamentarischen Linken beispielsweise dafür begeistern können, der Linken für radikale und den Status quo hinterfragende Ansätze zu streiten. Also wie sich die Mehrheitsverhältnisse in der Partei und auch im Landesverband weiterentwickeln. Und da muss man auch so ehrlich sein, es ist jetzt kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und wenn ich jetzt mich zurückerinnere an vor einem Jahr, wo irgendwie die 1000 Menschen in Berlin hier beigetreten sind, auch viele aus der radikalen Linken dieser Stadt, dann muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, weil die meisten davon sieht man kaum. Und die bringen sich auch nicht in die Partei ein. Was es braucht, ist auch tatsächlich aktiv sein in der Partei. Da reicht es nicht, Mitglied zu sein, sondern da muss man sich auch mit den entsprechenden Inhalten und in die alltägliche Parteiarbeit mit einbringen. Und das sehe ich jetzt momentan leider noch nicht. Nichtsdestotrotz, also der linke Flügel gewinnt gerade an Stärke und auch viele der Positionen von Lederer und Co. sind auch im Zentrum der Partei nicht mehr sonderlich beliebt. Und das ist natürlich auch eine Chance. Bundespolitisch, also ich finde es natürlich mit Ines als unserer neuen Vorsitzenden finde ich super. Also sie hat gute Position da jetzt auch mit reingebracht, bringt jetzt auch wieder ein bisschen Klassenanalyse mit in die Politik, aber letztendlich brauchst du noch ein bisschen mehr als eine neue Vorsitzende oder gute Kandidatin oder sowas, um die Linke zu retten, sage ich jetzt mal. Und auch es braucht auch mehr als diese Diskussion über Methoden, also Haustürgespräche, ja oder nein. So ein bisschen ist der parteiinterne Streit über die Inhalte, das, was jetzt in Berlin auch so ein bisschen jetzt passiert, auf Bundesebene suspendiert. Jetzt halten alle zusammen, damit wir wieder in den Sprung in den Bundestag reinschaffen. Und das heißt noch lange nicht, dass die Konflikte, die existieren, sich da langfristig klären werden. Sondern erstmal geht es jetzt darum, dass alle, dass wir hoffentlich in den Bundestag reinkommen und solange halten die Kontrahenten halt auch still. Aber der Streit wird danach weitergehen. Und auch da ist es so, wenn sich da die Reformperspektive und die wir müssen in die Regierungsbeteiligungsperspektive durchsetzt, dann kann man die Linke eigentlich beerdigen. Sondern die Linke hat eigentlich nur eine Chance als eine soziale Opposition, die da sich auch auf Opposition fixiert und auch wieder ihre in der Praxis sehr oft sozialdemokratische Politik schafft, zu wandeln in eine sozialistische Politik. Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat da hier in Berlin auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schubs gegeben und ich glaube auch bundespolitisch sieht man, dass mehr von Vergesellschaftung gesprochen wird, aber klar, das reicht natürlich noch nicht aus, sondern da muss man noch ein bisschen mehr zu seinen klassischen Wurzeln zurückfinden und wieder eine klassische sozialistische Politik einfordern und auch damit die entsprechenden Lösungsansätze entwickeln. Und auch dabei bleiben, auch wenn es mal irgendwie nicht so lange klappt, mit damit in die Medien zu kommen, sondern das eben auch dann auf der Straße zu vertreten. Dann hat die Linke auch eine gute Perspektive.
Super, Fabian, ich glaube, das ist auch ein sehr passendes Schlusswort. Ich würde vielleicht aus Jacqueline-Perspektive ergänzen. Ich finde, oft ist sozialistische Politik einfach sozialdemokratische Forderungen wirklich auch mal umzusetzen und nicht nur während des Wahlkampfes darüber zu reden. Aber ich glaube, wir sehen vieles ähnlich. Vielen Dank nochmal für deine Perspektive. Für alle, die seinen Artikel noch nachlesen wollen, der lautet CDU und SPD kürzen die Hauptstadt kaputt und ist zu lesen auf jacobin.de zusammen mit vielen anderen Beiträgen über Stadt- und Kommunalpolitik von Fabian. Danke nochmal, Fabian, für deine Zeit.
Danke für die Einladung nochmal.
Das war Jacqueline Weekly für heute. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Fabian und seinen vielen interessanten Einblicken in die Landesverwaltung Berlins und sozusagen, wie Austerität auf der lokalen Ebene sich gestaltet. Wir haben nicht viele Folgen mehr, bis wir eine kleine Winterpause einläuten. Wir werden aber noch nächste und übernächste für euch da sein. Also, falls du es noch nicht tust, abonniert unbedingt unseren Podcast, gib uns eine gute Bewertung auf dem Plattform deiner Wahl und empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Und natürlich, wenn du Jacqueline wirklich gut findest und unterstützen möchtest, kannst du das am besten tun, indem du uns abonnierst. Das machst du unter www.jacqueline.de/abonnieren. Vielen Dank nochmal und bis nächste Woche.